Gamefaces, powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 44 von Gamefaces, powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Mein Gast heute heißt Kurt Neubersch und ist seines Zeichens psychologischer Psychotherapeut, Diplompsychologe, Autor, Supervisor und macht auch dazu noch eine ganze Menge Podcasts, unter anderem den Podcast Andersschlau und den Podcast Psycho trifft Coach. Und warum er so viel macht und wie sich das alles unterscheidet, das kann er uns wahrscheinlich am besten selbst erklären. Und in diesem Sinne sage ich hier, moin Kurt. Lass uns vielleicht erstmal ganz kurz anfangen. Ich habe schon gesagt, du bist psychologischer Psychotherapeut, aber auch Diplompsychologe. Wenn ich jetzt raten müsste, Diplompsychologe bist du, weil du Psychologie studiert hast auf Diplom. Und genau. Der psychologische Psychotherapeut ist nochmal die Ausbildung obendrauf, ne?
Genau, das ist vollkommen richtig. Also man macht da jetzt ein Studium. Ich habe es noch über Diplom gemacht. Jetzt heißt es ja Bachelor, Master. Und danach habe ich dann für mich so entschieden, nee, es war eigentlich von Anfang an klar, ich möchte ganz gern wirklich mit Menschen arbeiten, denen es nicht psychisch nicht gut geht, die Unterstützung brauchen. Und dann muss man halt danach eine Ausbildung machen noch. So ist keine Weiterbildung, es ist wirklich eine Ausbildung, die zwischen 3 und 5 Jahre dauert. Und dann muss man alles Mögliche durchlaufen, von Klinik bis eigene Therapien, auch Selbsterfahrung, bla bla bla. Und dann am Ende darf man sich dann psychologischer Psychotherapeut nennen, genau.
Du bist ja auch gelernter, examinierter Krankenpfleger. Das hast Richtig. Du wahrscheinlich vorm Studium gemacht?
Ganz genau. Ich bin also habe erst Realschule und dann nach der Realschule hatte ich keinen Bock mehr auf Schule. Dann habe ich quasi die Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Das war auch bewusst gewählt, weil ich hatte schon vor, noch später zu studieren. Und das Gute ist, wenn du erst eine Ausbildung machst und dann Abi auf zweitem Bildungsweg, bekommt man Schüler-BAföG umsonst. So war das damals. Und da habe ich gedacht, mega, mache ich. Und ich hatte eh auch mal Lust, weil jetzt mal was Greifbares zu machen. Und da habe ich mich halt für die Krankenpflege-Ausbildung halt interessiert, weil man da in alle Bereiche, was Ärzte machen und so weiter reinkommt und die habe ich sehr gerne gemacht und würde auch sagen, dass die mit mich am meisten geprägt hat, auch bis heute, wie ich auf Menschen zugehe, wie ich mit ihnen rede und in Kontakt gehe.
Hast du da schon begleitend in der Psychiatrie auf diversen Stationen gearbeitet oder war das während deines Studiums oder war das während der Ausbildung und des Studiums und danach nochmal der Ausbildung?
Das ist total spannend. Das ist nämlich so, tatsächlich habe ich in der 3-jährigen Ausbildung, da gibt es so einen Einsatz, so einen extra Außeneinsatz in der Psychiatrie, den hatte ich nicht. Es gab nämlich damals die Möglichkeit, entweder Psychiatrie oder Altenheim, somit bin ich ins Altenheim gekommen. Und weil man sagt, wenn man älter wird, gibt es auch da psychische Auffälligkeiten wie Demenz und Parkinson und so weiter. Und dann war das damit abgefrühstückt. Ich hätte gern einen Einsatz in der Psychiatrie gehabt, den hatte ich aber erst tatsächlich durch meinen Zivildienst. Ich hatte also nach der Ausbildung, dann Abi auf zweitem Bildungsweg und dann meinen Zivildienst gemacht. Und den habe ich bewusst in der Psychiatrie gemacht. Und das war natürlich für die Psychiatrie super, einen Zivildienstleistenden zu haben, der auch noch examinierter Krankenpfleger ist. Und das war für mich natürlich genial, dann auf allen Stationen auch direkt überall Einblicke zu bekommen in einer Psychiatrie.
Ich muss gerade dran denken, ich habe auch meinen CV im Krankenhaus gemacht, auf einer kardiologischen Station, aber natürlich komplett ohne medizinisches Vorwissen. Und ich glaube, meine Krankenschwestern damals, meine Oberschwester, wäre mit dir wahrscheinlich etwas glücklicher gewesen.
Ja, klar. Aber gut,
also zumindest war der Tee immer aufgestockt, ja. Wir hatten nie Probleme mit zu wenig Tee.
Sehr gut.
Das lasse ich mir nicht angreifen. Ja. Du machst, dazu habe ich auch gerade eben schon gesagt, du bist Autor unter anderem, hast Bücher geschrieben, schreibst auch gerade aktuell noch ein Buch, was im November, glaube ich, rauskommt.
Genau,
also immer funktionieren, funktioniert halt nicht, ist der Titel davon.
Genau, ist richtig. Das Buch ist schon fertig. Es wird jetzt nur, es gibt dann halt so ein paar Phasen, wo man noch ein bisschen so Feinschliff macht und so weiter. Und es wird im November erscheinen. Es ist allerdings schon fertig, schon ungefähr seit ein paar Monaten. Und es wird jetzt nur noch Details, Kleinigkeiten noch so ein bisschen erweitert und gut ist. Und genau, ich habe noch ein weiteres Buch geschrieben. Das ist im letzten Jahr veröffentlicht worden. Das heißt das Psychobuch. Das ist ein Buch, was ich schon vor Jahren geschrieben habe, weil ich mir dachte, in meiner Psychotherapie hier in der Praxis erzähle ich viele Dinge wiederholt und sind wie Grundlagen, habe ich mir gedacht, die man tatsächlich auch relativ gut und alltagsnah auch so in so einem Buch kurz und knackig präsentieren kann. Und daraus ist halt dann dieses Buch das Psychobuch geworden. Und ich habe es auch kapitelmäßig auch nochmal schön mit so Grafiken aufgewertet, hat ein Freund von mir gemacht und bin ich auch ganz stolz drauf. Das war für mich so ein Ding, was ich schon immer machen wollte, auch so wie ich es wollte und ohne einen Einfluss von außen.
Geht wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Schiene, dass gerade heutzutage, wo immer mehr Leute vielleicht auch sich in Therapie begeben, dass man eben nicht nur in Therapie muss, wenn man wirklich krasse Issues ist, jetzt die Frage, wie man das bezeichnet. Aber wenn man nicht irgendein krasses Thema hat, sondern dass eine Therapie auch Leuten helfen kann, die vielleicht denken, nö, eigentlich geht es mir psychologisch ganz gut, weil da eben auch so, wie du es gerade eben gesagt hast, da sind so Basics drin, die man dann irgendwie in seinem Leben anwenden kann und die einem dann so ein bisschen helfen. Quasi so ein bisschen auch, als würde man vielleicht keine Therapie machen, sondern sich coachen lassen. Zum Beispiel, kleine Überleitung, von deiner Schwester, die ist Coach, mit der hast du einen Podcast zusammen, der heißt passenderweise Psycho trifft Coach.
Ja, genau. Gehe ich sofort drauf ein, noch eine Ergänzung zu dem Buch. Genau, ich hatte, das Ziel war mir vor allen Dingen, der Untertitel heißt nämlich, warum die Psyche nichts Verrücktes ist, die Menschen darin zu sensibilisieren, dass viele Phänomene, die man vielleicht als Symptome erstmal wahrnimmt, vielleicht gar keine Symptome sind, also im Sinne von keine Krankheit, sondern ein ganz, ganz normaler oder gesunder Prozess. Und dieses Buch soll ein Stück weit helfen darin, das zu unterscheiden, zu erkennen und auch ein Stück weit Mut zu machen, sich Dinge auch zuzutrauen oder anders anzugehen. Und genau, jetzt Psychotrip Coach, ja, der Podcast, den hat meine Schwester, die hat vor ein paar Jahren, 2018, haben wir dann gesagt, wir starten, wir machen das mal, weil wir auch so am Tisch immer sitzen und quatschen und habe ich gedacht, komm, warum machen wir das nicht öffentlich? Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch Infoabende hier in der Praxis nämlich angeboten zu bestimmten Themen wie Sucht oder auch andere Dinge, da kommen wir auch noch gleich zu. Und da waren dann wenig Leute hier, weil ihr müsst euch vorstellen, in die Praxis kommen ist immer so ein Outen, ne? Also wenn man dann da sitzt, dann kann man ja schlecht mit Sonnenbrille, Schal und sonst wieder sitzen oder halt immer sagen, ja, ich bin ja nur interessiert oder so. Ne? Also es war schon so, es ist nochmal eine andere Hemmschwelle, wenn man in eine Praxis geht. Und somit haben wir gedacht, komm, Podcast, cooles Format. Ich kannte das vorher gar nicht und meine Schwester schon. Und haben halt damit gestartet und sind jetzt im dritten Jahr und kann da echt nur zu sagen, es ist mega, die Rückmeldungen sind mega. Wir haben auch mit manchen Folgen wie Suizidalität, haben wir auch schon Menschen das Leben gerettet, die sich bei uns gemeldet haben. Und allein das ist genau das, wofür dieser Podcast steht. Aufklärung, Unterstützung und helfen.
Und natürlich auch immer so ein bisschen Entstigmatisierung, weil du hast es gerade schon gesagt, es ist so ein bisschen, es ist das Stigma ist drauf, ne? Man denkt so, ja, ich kann nicht zum Therapeuten gehen, weil dann würde ich mir ja eingestehen, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Aber A, wäre eingestehen, dass irgendwas mit einem nicht stimmt, per se nichts Schlimmes. Und B, ist es ja generell, denn du hast es gerade gesagt, es sind nicht Krankheitssymptome irgendwie, es sind zum Teil einfach ganz normale Teile, die irgendwie zum Leben halt dazugehören. Genau. Die man sich eben angucken kann und vielleicht auch sollte. Und wenn man sie versteht, macht es auf einmal Sachen viel einfacher.
Ja, ganz genau so. Super gut formuliert. Ganz genau.
Du hast gerade eben schon selber ein bisschen angeteasert. Es geht heute nämlich, ja, für alle, die sich gefragt haben, worum geht's eigentlich, es geht heute um Spielsucht. Mhm. Weil wir sind natürlich ein Gaming-Podcast und Spielsucht passt da irgendwie schon rein. Wie ist es bei dir? Spielst du privat auch Videospiele?
Ja, also ich kann ganz klar sagen, ich bin auch, weiß, wovon ich rede. Das ist immer ein Vor- und Nachteil für Kinder und Jugendliche, wenn die zu mir kommen. Wenn die nämlich dann denken, ha, ich kann dem Therapeuten jetzt mal was erzählen, der hat eh keine Ahnung davon, dann wundern die sich immer, wenn ich dann mich gut damit auskenne. Zumal mein ältester Sohn, ich habe 3 Kinder, mein ältester Sohn, der ist jetzt inzwischen, wenn der Podcast veröffentlicht wird, der wird jetzt im Juli 12, auch jemand, der sehr aktiv spielt und auch sehr gut spielt und deutlich besser als ich inzwischen, weil ich habe auch die Zeit nicht mehr so, aber ich bin jemand, der tatsächlich immer schon in der Landschaft interessiert war und angefangen habe halt mit dem C64, dann hin zum Amiga und dann irgendwann zum PC, alles schön selbstverdient und Konfirmation und so weiter, Nebenjobs, ja, und auch jetzt alle möglichen Sachen habe und auch sehr gerne spiele, ja.
Spielst du mit deinen Kindern auch zusammen dann?
Ja, auch tatsächlich. Also es ist so, dass bestimmte Spiele sowohl natürlich, wir sprechen jetzt hier von Computerspiele, ne, also am PC und so, aber auch tatsächlich Spiele. Also ich bin jemand, der auch Pen and Paper Rollenspiele, das sind so welche am Tisch, ne, wo man dann so da sitzt und darüber spielt, oder auch sowas wie Brettspiele oder so, auch sowas. Klar, auf jeden Fall. Da bin ich. Wobei tatsächlich die Affinität im Moment, also die, wie sagt man, das Verlangen meines Sohnes eher im Moment in dieser Computerspiel-Szene ist. Genau, und dann spiele ich mit ihm dann auch zusammen. Sei es Minecraft zum Beispiel, Minecraft Dungeon oder sowas, ne, oder Fortnite oder auch andere Spiele.
Das wäre nämlich die Frage gewesen, sind das so Singleplayer-Spiele, irgendwelche, wo man irgendwelche Geschichten erlebt, oder sind es tatsächlich auch schon Multiplayer-Spiele? Sei es eben, ja. Minecraft kann man zusammenspielen, sei es ein Fortnite, guten Valorant jetzt vielleicht noch nicht, aber ne, so, es gibt ja genug Multiplayer-Spiele in die Richtung.
Genau, ja, also eher, beides, ja. Genau, man kann schon sagen beides auf jeden Fall, ne, aber ja, also sowohl als auch, also zum Beispiel Detroit Become Human ist zum Beispiel ein Spiel, das hat ihn sehr fasziniert von der Hintergrundgeschichte, da habe ich mit ihm zusammen auch bestimmte Teile haben wir uns zusammen angesehen, ne, weil man ja, da geht's ja um Entscheidungen treffen und so, und ich finde es ein sehr außergewöhnlich richtig tolles Spiel, und da habe ich ihm natürlich dann auch die Möglichkeit gegeben, da mal reinzugucken und das auch zu erfahren, ne.
Dann lass uns doch mal direkt hier ins Hauptthema reinspringen.
Ja.
Was, Würdest du denn sagen, oder was ist denn die Definition von Spielsucht? Oder vielleicht ja, muss man ja auch erstmal mit der Definition von Sucht anfangen und kann das dann auf Spiele übertragen?
Genau, ja, könnte man auch so sagen, ne? Also Sucht ist schon, sagen wir mal, sehr, so, es ist ein großes Feld, ja, also das muss man ganz klar sagen. Also wenn du jetzt Sucht allgemein nimmst, ne, dann teilt man sogar Sucht ein in zwei verschiedene, wenn wir jetzt in das Pathologische, also in das Symptomwertige und Krankheitswertige gehen, teilt man das in zwei verschiedene Formen ein. Einmal in Abhängigkeit und einmal in Missbrauch. Das ist insofern wichtig, weil das Abhängigkeitsphänomen hat eine tiefgreifendere und störungswertigere Funktion. Während der Missbrauch in der Regel nur was Temporäres, also sprich zeitlich eng umgrenztes Phänomen ist. Ja, also zum Beispiel beim Alkohol wäre das, ich trinke was, habe vielleicht zu viel getrunken, habe einen Rausch, habe einen Kater, das war dann Missbrauch in dem Moment. Wenn ich das immer mache, regelmäßig mache, kann daraus eine Abhängigkeit entstehen. Wenn wir das jetzt verlagern, auch auf andere Phänomene, ist es genauso. Also ich kann zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich hatte Phasen damals beim Spielen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Dungeon Master früher, ne, oder Eye of the Beholder, Leute, klickt man sich durch so Dungeons durch. Ich kann mich noch erinnern, dass ich tatsächlich, da gibt's auch so coole Videos, so Bilder zu, dass man dann irgendwann so auf der Straße dann plötzlich diese Gänge sieht, ja, aus diesem Dungeon. Nur weil ich das eine Zeit lang so intensiv gespielt habe und kommt es wirklich zu einer anderen Wahrnehmung, auch im Schlaf, dass man dann so, also wenn ich mich reinlege ins Bett, ich dann tatsächlich noch manchmal das Gefühl habe, ich laufe noch durch diesen Dungeon durch. Ne? Das wäre zum Beispiel, da würde ich sagen, in der Phase war es damals, als ich das gemacht habe, auch eher missbräuchlich, also weil ich ja schon Symptome bemerkt habe. Ne? Genau, das, um so kurz eine Eingrenzung zu machen. Und je nachdem, wie viel du dazu hören willst, gehe ich natürlich weiter in die Tiefe. Ansonsten, wenn wir jetzt erstmal allgemein sagen, was ist eine Sucht, würde ich sagen, ist die Abstufung von in der Regel erstmal Missbrauch und dann, wie ich gerade schon sagte, ne, Kater, das so symptomnah, also zeitnah Sachen passieren, wie vielleicht jetzt beim Spiel so Kopfschmerzen oder dass man vielleicht unruhig wird, vielleicht gereizter oder so in dem Moment. Und dann ist aber auch, nachdem ich dann aufgehört habe, intensiv zu spielen, ist das auch wieder gut. Bei einer Abhängigkeit brauche ich zwei Phänomene, um die zu als Abhängigkeit zu kodieren. Und zwar ist es das eine, es ist sowas wie ein Craving, sagt man dazu. Mhm. Craving bedeutet, dass ich da so ein Verlangen habe, das zu wiederholen. Das kennen vor allen Dingen Raucher. Ja, also die würden dann zum Beispiel sagen, ich brauche eine Kippe. Und wenn draußen Wirbelsturm oder Tsunami wäre oder so, würden die trotzdem noch, oder minus 40 Grad robben die trotzdem noch zum nächsten Zigarettenautomaten, das zu kriegen. Also das Verlangen danach ist sehr, sehr stark. Auch das Übermaß von nicht mehr aufhören können ist auch sehr stark. Und der andere Punkt ist, dass man sich auch dran gewöhnt. Also gewöhnt heißt, dass das wir Menschen uns ganz stark auf dieses Phänomen ja so einlassen können. Also wenn ich zum Beispiel spiele und merke nach vielleicht 1-2 Stunden, boah, das ist schon zu viel, jetzt ist mal gut, kann ich dann, wenn ich regelmäßig spiele, das den ganzen Tag machen. Also das ist so wie beim Trinken auch, dass ich vielleicht nach einem Bier, 2 Bier betrunken bin. Wenn ich regelmäßig trinke, kann ich auch 20 Bier trinken. Ja, also so wie so ein Gewohnheitseffekt, könnte man sagen. Und dann noch letzter Punkt, und dann, wie gesagt, entscheidest du ja, wie wir weiter da vorgehen in der Definition, unterteilt man auch noch in substanzgebundene und nicht substanzgebundene. Das ist hier insofern wichtig, weil Substanz heißt ja, es ist ein Stoff, wie Kaffee, Alkohol oder Nikotin, Zigaretten oder auch, das sind jetzt legale Sachen, die ich gerade erzählt habe, auch Schokolade zählt, dann kann dazu zählen, ja. Und es gibt den illegalen Bereich dann, auch sowas wie Cannabis und so, LSD und was nicht alles, Heroin und dann, das sind alles substanzgebunden, also es geht um einen Stoff. Während der andere Bereich, der nicht substanzgebundene Suchtbereich, das ist das, der hier für uns hier interessant ist, ist vor allen Dingen sowas wie Spielen, ja. Dann aber auch Arbeit kann zu einer Sucht werden, auch Internet, Handy, ja, und Beziehungen können zur Sucht werden, Essen und so weiter.
Und ja, ich habe gerade überlegt, ob ich da jetzt eingrätsche, eingrätschen sowieso nicht, aber weil ich denke mir natürlich, klar, eine substanzgebundene Sucht funktioniert so, man nimmt eine Substanz auf und der Körper verarbeitet diese Substanz und schüttet dann zum Beispiel gewisse Hormone aus oder reagiert dann irgendwie darauf. Aber ich meine, der Körper reagiert ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich jetzt also man kann zum Beispiel, wenn man menschenabhängig ist, du hast gerade gesagt, eine Beziehung kann auch irgendwie, man kann süchtig nach Beziehung sein. Klar nehme ich das nicht auf, aber das macht ja körperlich auch was mit mir, wenn ich zum Beispiel eben mit der Person zusammen bin, nach der ich nicht in Anführungszeichen, sondern wirklich süchtig bin, oder wenn ich, wie sagt man, einen Entzug habe, weil ja dann vielleicht auch, dann bin ich eben traurig oder niedergeschlagen. Ist das dann technisch gesehen ähnlich, weil natürlich klar, das eine wirkt direkt auf den Körper und sorgt dafür, dass der Körper irgendwie was ausschüttet oder drauf reagiert. Aber bei dem anderen reagiert ja der Körper auch drauf, oder? Ich meine, wenn ich dann Kick kriege, weil ich mir, weiß ich nicht, wieder ein neues Handy gekauft habe oder irgendwas Neues gekauft habe, dann reagiert mein Körper darauf drauf.
Bin ich voll bei dir. Also man könnte es runterbrechen auf, dass eine Information mir zukommt, sei es über einen Stoff, eine Substanz oder durch eine Information oder durch ein Gefühl oder ein Gedanke und so weiter. Und das macht was mit mir. Und je nachdem, wie stark ich damit in Verbindung gehe und in Resonanz, ne, umso stärker halt kann ich das Gefühl haben, so, ja, das möchte ich wiederholen oder das tut mir gut und das möchte ich gerne. Ne, verliebt sein, könnte man sagen, ist auch eine Form vielleicht von in dem Moment Sucht. Ja, aber nicht im Sinne von einer pathologischen Reaktion. Mhm. Das ist jetzt keine Diagnose, aber allein jetzt nur vom Verlauf her könnte man sagen, ja, in dem Moment ist das dann auch so. Also da könnte man sagen, es ist ähnlich, ja. Aber das ist auch der Grund zum Beispiel, ich gehe mal absichtlich kurz in einen anderen Bereich rein, damit die Hörer noch uns da folgen können und nicht nachher irritiert sind. Nehmen wir mal Prüfungsangst. Wenn jemand Prüfungsangst hat, ja, und der steht jetzt vor einer Prüfung, dann wird der Tag vor der Prüfung, bis hin, wenn er da drinne sitzt, wird er extrem stark reagieren darauf. Also eventuell vielleicht Konzentrationsprobleme, Zittern, isst nicht mehr, trinkt nicht mehr, schläft nicht mehr und so weiter. Dem wird man ja da auch nicht sagen, der hat eine Angststörung oder der hat jetzt da ein Riesenproblem, ist vielleicht depressiv, ist selbstunsicher und so weiter als jetzt Diagnose. Sondern da würde man sagen, hey, das ist jetzt hier was Temporäres. Das ist was, was mit der Prüfung zu tun hat. Und sobald die Prüfung vorbei ist, ist das wieder vorbei. Jetzt gibt es zwar die Diagnose Prüfungsangst, also so, dass es da sowas gibt in dem Bereich. Das gibt es tatsächlich und kann man auch gut behandeln. So wäre aber jetzt gehe ich wieder zurück hin zu zum Beispiel verliebt sein oder wenn ich in etwas begeistert bin, euphorisch bin, kann ich ähnliche Symptome haben, ohne jetzt gleich sofort denken zu müssen, das ist eine Sucht. Ja, und vielleicht nehme ich schon eine Information noch hinzu, da kommen wir bestimmt später noch drauf, dass je nachdem, wie mein Umfeld sensibel ist für das, was ich tue, so zum Beispiel beim Spielen, ne? Wenn jemand sagt, boah, Spiel ist so geil, das möchte ich gerne spielen, am besten jetzt die ganze Zeit, das ist angesetzt für 60 oder 100 Stunden oder mehr, dass man dann direkt denkt so, oh, wenn man jetzt nicht sensibel dafür ist, oh, der ist jetzt aber süchtig, ja, oder das ist ja viel zu extrem, das darf der nicht, das soll der nicht. Das ist häufig, merke ich auch immer wieder in der Argumentationskette, auch mit anderen Leuten, sei es Eltern, sei es, merken wir ja auch in den Medien, ne, Politiker und so, wenn zum Beispiel irgendwie jemand Amok läuft und jemand erschießt und dann stellt man fest, ach, der hat ja Ego-Shooter gespielt oder so. Da habe ich damals mich schon immer drüber aufgeregt, dass man das darauf reduziert, weil ich fand viel interessanter, wo hat er die Waffe denn her? Und wieso hat der Papa einen Waffenschrank gehabt? Und wahrscheinlich war der Papa auch jetzt nicht der liebevollste Papa. Also, dass es ganz andere Erklärungen dafür gibt, aber die sind halt nicht so naheliegend wie jetzt die Variante, dass, ach ja, Ego-Shooter, da hat er ja auch schon geschossen, dann ist ja klar, der dann auch mit auf Menschen schießt. Aber das ist so, das hat das eine mit dem anderen ja nichts zu tun. Ne?
Ja, oder zu sagen, ich meine, dass die Person vielleicht einsam war und deswegen eben genau diese Hassgedanken hatte. Und was machen Leute, die einsam sind? Na, die beschäftigen sich mit irgendwas und suchen sich einen Ausgleich, zum Beispiel mit einem Videospiel.
Boah, aber super, was du gesagt hast.
Müsste man jetzt sagen, so der Grund ist die Einsamkeit und daraus wurden dann Videospiele und daraus wurden Leute umbringen.
Ganz genau. Jetzt hast du gerade super den, wie sagt man, das alles so zusammengeführt, nämlich hinter einer Sucht steckt immer ein Mangel. Also dass ich irgendetwas brauche oder wenn ich merke von dem, wo ich mich gerade drauf fokussiere, das tut mir gut, das erfüllt mich mit etwas. Ne? Von daher fand ich das jetzt ganz gut, dass du da nochmal das so dahin zurückgeholt hast.
Muss man dann aber eigentlich die unterschiedlichen Süchte, muss man da eine Unterscheidung machen? Also einen Unterschied zwischen Spielsucht, Computersucht, Internetsucht, Glücksspielsucht oder könnte man eigentlich sagen, naja, im Kern sind alle Süchte, wenn sie jetzt nicht vielleicht unterschieden werden in substanzabhängig und nicht substanzabhängig, im Endeffekt ist es eigentlich fast alles das Gleiche, bloß eben mit einem anderen Ding, was dich triggert oder was dich glücklich macht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe es gerade mal nochmal so sacken lassen mit dem, was du jetzt hier gerade so sagst. Könnte man vom Prinzip her sagen, ja. Wenn wir davon ausgehen, dass das Medium oder die Plattform, wo ich gerade konsumiere, jetzt zwar unterschiedlich sein kann, es ist aber im Kern das Gleiche. Das stimmt, ja. Das auf jeden Fall. Also mir wird was angeboten, ich lasse mich auf etwas ein und bin dann da dran an diesem Thema. So. Mhm. Aber was ich schon denke, was hier mit reingeht und auch einen großen Effekt ausmacht, ist eher, was bringt die Person denn mit? Also warum lässt sie sich so stark drauf ein? Und dann können wir auch direkt parallel die Frage mit reinnehmen, warum wird der eine eher süchtiger als der andere? Ne, das hat auch was zu tun mit den Charaktereigenschaften, was die Personen da mitbringen. also wenn ich zum Beispiel selber ein total geringes Selbstwertgefühl habe, ja, vielleicht voll der Loser bin gefühlt für mich, ja, in der Schule kann nix, ja, bin vielleicht an der Stelle fühle mich auch total irgendwie zu dick oder nur Pickel im Gesicht oder kann ich reden, also so, dass ich mich selber so abwerte oder denke, ich kann nix und so, und bin dann aber vielleicht im Computer, ja, bei Online-Spielen irgendwie World of Warcraft oder wo auch immer, plötzlich dann so voll der Mega-Held, ja, weil ich da ganz viel Zeit dann investiere, weil ich ja sonst auch keine Freunde habe, ich überspitze das absichtlich gerade, ja, aber so, und bin dann da voll der Held, hab die mächtigste, epischste Waffe und stehe dann da, zack, in der Hauptstadt und alle gucken mich an, so, oh, will ich auch haben, ja. Das ist natürlich mega für mich in dem Moment, da würde ich das noch nicht als Sucht interpretieren, jetzt bei dem, was ich hier aufmache, sondern da heißt es so, dass die Eigenschaft des geringen Selbstwertgefühls in dem Moment natürlich sofort zu einer extremen Aufwertung führt, wenn ich online gerade spiele, ne? Also um das so kurz zu erklären damit.
Das heißt, es gibt Leute, die durch ihr Umfeld eher anfällig sind für eine Sucht. Gibt es auch genetische Vorbelastung? Also, dass man sagen kann, ja, weiß ich nicht. Also gibt es, ich wüsste jetzt nicht, was ich sagen sollte, aber gibt es genetische Vorbelastung oder gibt es...
Ja. Ne? Also ja, ich verstehe die Frage. Wäre ich vorsichtig bei einer Antwort, weil ich bin immer nicht so ein Freund von Genetik im Zusammenhang mit der Psyche. Warum, erkläre ich. Es gibt bis heute keine wirkliche, also mir nicht bekannte, ja, Studie, die sagt, dass ein genetischer Faktor zu 100%, also heißt wirklich 1:1 aufbröseln kann, dass es diesen psychologischen Effekt hat. Also es gibt immer so eine Gewichtung, dass man sagt, ja, man weiß heutzutage, dass zum Beispiel Intelligenz ein relativ stark genetisch abhängiger Faktor ist. Sprich, also wenn ich dumme Eltern habe, ich überspitze das wieder, bin ich wahrscheinlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eher nicht so schlau. Kann aber umgekehrt, ist es eher wahrscheinlich. Also wenn ich sehr schlaue Eltern habe, vielleicht auch getestet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch schlau bin, auch relativ hoch. Das sind zum Beispiel so Sachen. Oder was auch angenommen wird, ist Temperament. Ne, also wenn ich ein starkes Temperament habe, also vielleicht so energisch dranbleibe und so weiter, kann das zum Beispiel, so wird es vermutet, ist nicht meine Aussage, wird diskutiert in der Wissenschaft, inwieweit das auch mit einem Aspekt ist, der genetisch ja festgelegt ist oder eher wahrscheinlich ist. Und da, das ist jetzt, was ich jetzt gerade wiedergebe, eher der Stand der Wissenschaft. Ich persönlich würde sagen, dass ich es nicht unbedingt im Genetischen vermuten würde, sondern vielleicht eher in der Individualität, wie sie sich entfaltet. Also, ich muss es nochmal erklären. Wir reden jetzt gerade hier mit einem Psychologen, ne? Also, das heißt, worauf ich hinaus will, ich bin ja so ein Fachidiot. Wenn ich jetzt an Genetik denke, denke ich tatsächlich rein an Chromosomen. Ja, wenn wir jetzt sagen, okay, ich bringe vielleicht was mit hier ins Leben, also schon so Grundeigenschaften, ich bin vielleicht höher sensibel, bin vielleicht an der Stelle intuitiver, kann vielleicht Dinge viel schneller erfassen und sowas sehen wir ja schon bei Kindern, bei ganz kleinen Kindern, ja, dass die viel schneller Dinge begreifen, der eine so, der andere so, dann kann man natürlich jetzt das runterbrechen auf Genetik, aber das finde ich zu platt. Also ich würde fast sagen, wir haben einfach noch zu wenig wissenschaftliche Konzepte, um das richtig zu benennen. Ne, aber ja, jetzt gebe ich mal ein Wort, womit wir alle arbeiten können, Charaktereigenschaft. Wenn wir sagen, es gibt, jeder hat seine Charaktereigenschaften, es gibt bestimmte Charaktereigenschaften, die auf jeden Fall, wenn man die hat, eine Aussagekraft darüber treffen, ja, die sind eher anfällig für irgendwie Suchtverhalten oder dergleichen. Und dann sind da jetzt zum Beispiel auch das Selbstwertgefühl, das geringere oder die Selbstwertzweifel oder diese Sensibilität, die ich vielleicht mit mir mitbringe, damit ein Faktor, ja.
Warum macht denn aber gerade Spielen auch so süchtig? Weil ich, wie gesagt, weil bei Stoffen, bei Substanzabhängigkeit ist es irgendwie klar, da kann sich jeder vorstellen, wenn ich einmal an der Kippe gezogen habe, finde ich es vielleicht eklig, aber da passiert was im Körper und mein Körper sagt, oh, ich brauche das, gib mir diesen Stoff jetzt. Videospiel hat keine Substanz, die in den Körper reingeht, wo der Körper sagt, oh ja, bitte, 3 Stunden WoW mehr, danke.
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, klar. Jetzt, das ist tatsächlich komplexer. Also ich würde sagen, dass generell ja so, dass Glücksspielen ja darauf abzielt, zum Beispiel mir etwas zu geben, eine Belohnung zu geben. Ja, so ein belohnungsorientiertes System ist. Und das heißt, ich hau da Kohle rein und denke mir, okay, jetzt habe ich verloren, jetzt habe ich nochmal verloren, habe ich nochmal verloren und nochmal verloren. Das heißt, je mehr ich verliere, könnte man jetzt denken, jetzt musst du eigentlich aufhören. Aber ich würde natürlich dann anders denken. Ich würde denken, ja, pass mal auf, ich habe jetzt schon so oft verloren, jetzt muss ich auch irgendwann mal gewinnen, ne? Also je mehr ich also verliere, bin ich ja umso mehr angeheizt, weiterzuspielen, weil ich muss ja jetzt irgendwann mal endlich auch gewinnen, ja. Und natürlich kann man bei Glücksspielautomaten einstellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist zu gewinnen. Und die Wahrscheinlichkeit wird so eingestellt, dass auf jeden Fall die Spieleautomatenhersteller auf jeden Fall die Gewinner sind. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch der Prozentsatz ist, aber da gibt es einen. Und Leute, die wirklich extrem spielsüchtig sind bei Glücksspielautomaten zum Beispiel, die wissen auch sogar, Thema hohe Sensitivität dafür, ne? Die wissen dann auch so, ah, ich merke schon, dann klickt das so oder dann macht es bestimmte Geräusche, da wo ich schon weiß, beim nächsten Mal dann kommt es zu dem Gewinn oder ne, dass der Automat entsprechend irgendwie reagiert schon vorher, dass man es schon so merkt. Würde ich jetzt nicht unter magisches Denken zählen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht von der Motorik her des Gerätes tatsächlich vielleicht so Hinweise gibt. Ja, aber jetzt, um auf deine Frage einzugehen, gerade jetzt bei Online-Spielen, da ist das natürlich ähnlich, indem man zum Beispiel sagt, wenn du jetzt zum Beispiel bei World of Warcraft, ist ein gutes Spiel dafür, wenn man dann sagt, so, du musst die Instanz jetzt, also du gehst in so einen Dungeon, machst den, fandst den cool und denkst dir so, okay, habe ich gesehen, reicht, Haken dran. Jetzt sagt sich aber dann Blizzard, ey, ist doch cooler, wenn er doch da mehrmals reingeht. Und dann denkt man sich so, ja, aber warum sollte er es denn tun? Ja, ganz einfach, der kriegt geile Items. Mit den geilen Items kommt er dann in Dungeons, in die der nur reingehen kann, wenn er diese Items hat, weil er da vorher 50 Mal in dem Dungeon war. Ich überspitze das gerade. Und dann haben wir schon die Erklärung, warum sollte jemand 50 Mal in Dungeon gehen. Ne? Also so. Und ich kann mich noch erinnern, dass gerade in den Anfängen, ich glaube, das ist jetzt anders bei World of Warcraft, ich spiele das schon länger nicht mehr, da gab es immer diese Möglichkeit, wenn so ein Item gedroppt wurde in so Gruppen, dass man dann irgendwie so auf Bedarf oder gab es noch ein anderes Wort für irgendwie, so nach dem Motto, ja, kann ich haben, muss ich aber nicht. Ne? Und dann entsprechend hat dann jemand dann zum Beispiel geklickt, Bedarf, nur weil er einfach die Kohle haben wollte. Und dann gab es Streitereien, warum er den Bedarf geklickt hat. Ja, also so, solche Sachen. Aber das sind so Dinge, die dann erklären, alles klar. Dann weiß man, warum die Leute mitgegangen sind. Es war nicht einfach nur der Spaß am Dungeon oder so, sondern einfach, weil man ein Item haben wollte. Ne? Um nur mal kurz zu erklären, warum jemand Dinge wiederholt machen könnte. Ne? Um das zu erklären.
Also Belohnung ist zum Beispiel gerade bei Videospielen, meinst du, eine ganz große treibende Kraft, die dazu führt, dass man immer wieder zurückkommt?
Aber hallo, ich würde sagen, ein Belohnungssystem, gut, ich bin jetzt auch Verhaltenstherapeut, ne? Das ist doch für uns alle so. Also ich meine, guck mal, allein wenn man normal arbeitet, ist doch der Lohn, also das Geld, was du am Ende des Monats kriegst, ist ja auch ein Belohnungssystem. Also du wirst belohnt dafür, dass du Arbeit gemacht hast. Ja.
Außer du hast einen Job, den du liebst, dann ist die Belohnung natürlich vielleicht auch, dass du, weiß ich nicht, Leuten geholfen hast, wenn du Krankenpfleger bist oder, ne? Aber ja klar, greifbare Konzept.
Ja. Ja, ich bin voll bei dir. Ich habe das absichtlich jetzt dieses Beispiel aufgemacht, weil ich glaube, bei dem findet sich jeder wieder. Aber wenn du die Fähigkeit hast, so würde ich mich zum Beispiel selber auch beschreiben. Also ich mache meinen Job voll als Berufung, mache den extrem gerne und dann ist das für mich sogar mega bereichernd, alleine hier rauszugehen und zu merken, ich konnte jetzt Menschen helfen oder wir haben was Wichtiges bewegt oder so. Das ist einfach ein Riesengeschenk. Also das erfüllt mich schon. Ja, wenn man das hat, super. Also dann ist das eine Art von Belohnung, ne? Mhm.
Das ist ja auch, deswegen ist ja auch der Unterschied zwischen Beruf und Berufung gesehen. Ich glaube, da gibt es auch genug Modelle, wie man herausfinden kann, welchen Job man vielleicht machen sollte. Ne? Es muss irgendwas sein, wo man gut drin ist, wo man Geld mitverdienen kann, wo man was für die Welt tun kann und was einem vielleicht auch selber glücklich macht. Und wenn das alles viel passt, wie heißt das? Ich glaube, das ist das japanische Ikigai-System oder so heißt das, glaube ich.
Okay.
Da gibt es irgend so ein japanisches System. Ja? So ein Kreisdiagramm, also so ein Kreisüberlappungs-Venn-Diagramm heißen die, glaube ich, wo es darum geht. Und wenn die vier Sachen gegeben sind, das ist dann quasi der Job. Ne?
Ah, okay. Ja, okay. Dann weißt du mehr als ich in dem Moment. Aber cool. Ja, hört sich interessant an.
Ich habe letztens einen interessanten Post gesehen. Ich habe den nebenbei auch mal rausgesucht, wo es nicht zwingend um Spielsucht ging, aber um eine andere psychische Störung, nämlich um ADHS. Ist es ADHS? ADS?
Ja. ADS heißt Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und ADHS heißt Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Das ist nur noch ein Symptom mehr.
Genau, und es ging in diesem Tweet darum, warum Leute dann sagen, ja, wie kann denn zum Beispiel jemand, der dieses Ding hat und an sich eigentlich eine Konzentrationsschwäche hat, warum kann diese Person dann aber 5 Stunden lang ein Videospiel spielen? Der Effekt ja dann anscheinend nur, dass er sich woanders nicht konzentrieren kann. Und die Antwort darauf war, dass viele Leute das eben missverstehen, dass ADS eben nicht zwingend eine Konzentrationsschwäche nur ist, sondern auch so eine, hier wurde es als Executive Function bezeichnet, wo es eben darum geht, warum sowas gewählt wird. Und die Erklärung war, dass die Videospiele 4 Boxen ticken. Im Englischen war es Interest, Challenge, Novelty und Urgency. Also Interesse, Herausforderung, würde ich sagen. Novelty ist Reiz am Neuen und ja, weiß ich nicht, wie würde man jetzt, Urgent ist der Drang, der zeitliche Drang.
Finde ich gut formuliert, ja.
Und Videospiele ticken alles, weil ich meine, wenn du ADS zum Beispiel hast, wirst du deinen Geschirrspüler irgendwann schon einräumen, aber halt erst dann, wenn es zum Beispiel, weil du wirst kein Interesse daran haben, es ist kein Reiz des Neuens, es challenge dich nicht als eine Geschirrspüler einräumen, aber irgendwann kommt dieser 4. Punkt, Urgency, weil ansonsten ist deine Küche mit Maden und Fliegen und sowas voll und wenn eine von diesen Boxen wohl getickt ist, ne, machst du es. Und Videospiele ticken halt alles. So, die sind challenging in den meisten Fällen. Die haben irgendwie diesen Reiz des Neuen. Die haben diese Urgency drin, weil die wird dir eben, ne, du musst jetzt das Land retten. Du musst jetzt diesen Dungeon noch fünfmal machen, sonst kommst du nicht weiter. Ja, und der tickt halt irgendwie alles ab. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht eben auch für Leute, die nicht an einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung leiden, ja, easier ist, quasi in die Fänge von Videospielen zu gelangen. Oder habe ich da jetzt einen Pass aufgemacht, was so weit weg ist,
nein,
und so anders ist?
Nein, auf jeden Fall. Nein, im Gegenteil. Ich habe gerade überlegt, was ich dazu sagen kann, weil da fällt mir sehr viel zu ein. Aber ich finde, das sollte man tatsächlich auch noch mal kurz betonen. Gerade bei ADS und ADHS, das ist eine der aus meiner Sicht mit falsch verstandensten Diagnosen, oder von 10 Fällen würde ich sagen, sind 9 falsch kodiert. Weil das liegt daran, dass klar, die Auffälligkeiten, die Symptome, die sind dann schon wahrscheinlich vorhanden, aber wahrscheinlich sind die eher kontextspezifischer. Also sprich, dass die dann auftreten nur in bestimmten Bereichen, sei es zum Beispiel nur in der Schule, nur im Privaten oder nur unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, dass es nur kontextspezifisch ist quasi, weil dann wäre es keine ADHS-Problematik oder ADS-Problematik. Weil für diese Problematik bräuchte man nämlich, um sie kodieren zu können, bräuchte man 2 unabhängig voneinander andere Kontexte, wie zum Beispiel sowohl in der Schule als auch privat. Ja, weil sonst haben wir nämlich rein nur eine kontextspezifische Problemstellung. Und was auch noch hinzukommt, was du gerade gesagt hast, finde ich auch sehr spannend, ist, dass häufig diese Personen in solchen Spielen und so lange sich konzentrieren können. Der Hintergrund ist, dass es ganz klare, auch in der Regel komplexe, in den meisten Fällen bei ADHS und ADS, komplexe Vorgänge sind, wie Spiele, komplexe Spiele, die sie sehr gut bedienen können, weil die Vorgaben, das Regelsystem, die Welt, sag ich mal, die ist klar vorgegeben. Also die ist, wenn man die einmal verstanden hat, weiß man, was da kommt. Ja, und ich weiß, wie ich das System da bedienen muss. Das ist in der Welt anders. Und es kann auch sein, es beobachte ich häufig, kann ich aber leider wissenschaftlich noch nicht zu viel Fundiertes zu sagen, aber meine Beobachtung ist die, dass vor allen Dingen auch im Leben eher eine Unterforderung stattfindet. Also wo man merkt, ich werde hier nur unzureichend wirklich befriedigt, ausgefüllt, und dann kommt ein Spiel, was viel größere, komplexere Dimensionen hat, und ich merke, geil, jetzt kann ich mich hier voll entfalten und gebe da Vollgas und will dann natürlich nicht in diese, in Anführungsstrichen, öde Welt zurück.
Das ist vielleicht auch jetzt, ich bin ja hier nur der Küchenpsychologe, aber so
machst aber gut.
So glaube ich auch Autismus zu verstehen, weil es ja meistens immer so ist, dass Leute, die Autismus haben, sagt man ja auch im Volksmund manchmal Inselbegabung zu, die sind halt gut in ihrer einen Sache und haben aber zum Beispiel meistens Probleme irgendwie mit sozialen Interaktionen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es ja auch so, weil soziale Interaktionen, die sind natürlich irgendwo, sind die vorgegeben, wie man sich untereinander verhält, aber Menschen sind unberechenbar, die Welt ist unberechenbar. Aber ein Instrument zum Beispiel ist nicht unberechenbar, weil wenn ich da drücke, klingt so, wenn ich hier drücke, klingt so, also kann ich irgendwann, wenn ich das System verstanden habe, masterfully Piano spielen, und bei einem Videospiel auch so. Da ist ein festes Regelwerk so, ich weiß, bei einem Counter-Strike, das ist ein 6 gegen 6, es gibt die und die Waffen, es gibt die und die Maps, und es gibt an sich eine limitierte Anzahl von Sachen, von Executes, die man machen kann. So, und die kann ich mir irgendwann alle drauf schaffen. Und wenn was Neues kommt, ist es nicht super überraschend, weil das kann ich dann in dieses feste System einordnen. Nicht wie eine menschliche Emotion, die ich vielleicht nicht verstehen kann, weil die so groß und so anders ist und in diesem großen Ding eingeordnet werden muss im Leben, wie als wenn ich merke, oh, jetzt kam der Gegner plötzlich von rechts. Okay, man kann also auch von rechts kommen, abgespeichert. Ist für mich nichts, was mich komplett fertig macht.
Ja, bin ich voll bei dir. Autismus ist auch eine der Diagnosen, also eine der wenigen Diagnosen, wo wir nur unzureichend Wissen zu haben. Also wo auch viele Forscher sagen, ah, da bin ich vorsichtig bei schnellen Schubladen stecken und so weiter, wo das herkommt, entsteht und so. Also das ist etwas wirklich, was so ein Expertenwissen benötigt. Ich zum Beispiel habe ein paar kennengelernt in dem Bereich und finde die wirklich sehr speziell, also spannend auch zu beobachten.
Experten aber, oder Leute mit Autismus?
Mit Autismus, Leute mit Autismus. Und das ist tatsächlich etwas, was, wie soll ich sagen, wo man bei Interpretation noch vorsichtig ist. Also ich erlebe das immer wieder, dass auch Fachleute dann sagen, alles, was ich jetzt sage, betrifft das außer Autismus. Ja, weil das einfach noch so schwierig zu greifen ist, weil vor allen Dingen auch da vermutet wird, weil vieles auch von diesen, es gibt ja verschiedene Formen davon, da auch vermutet wird, dass sie wirklich genetisch sind. Also wenn wir von Genetik sprechen, ist die Vermutung sehr hoch, also dass es da einen Zusammenhang gibt.
Okay. Aber gut, das sind halt Sachen, die werden in der Zukunft hoffentlich weiter erforscht, weil es verändert sich halt auch über die Zeit. Und was sich auch verändert hat, ist Gaming über die Zeit. Ja. Denn unter anderem natürlich mit der Addition des Internets kam Online-Gaming hinzu? Weil du hast es gesagt, du hast Spiele wie Dungeon Master gespielt. Die hat man vielleicht mit sich selbst oder mit Freunden zu Hause auf der Heimkonsole oder auf dem Heimcomputer gespielt. Heutzutage, in den meisten Fällen, hat man einen Internetzugang und dementsprechend auch die Möglichkeit, online, sei es ein WoW, sei es ein Counter-Strike, sei es ein Overwatch, sei es ein League of Legends oder, also die Liste der Spiele ist ja gefühlt unendlich. Würdest du sagen, dass das Online-Gaming oder generell die Art, wie sich Spiele verändert haben, die Spielsucht auch, also die Videospielsucht verändert haben?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, definitiv. Kann man so sagen.
Inwiefern? Weil ich zum Beispiel würde jetzt denken, klar, ich meine, es gibt so typische Cash-Grab-Spiele, die unter anderem wirklich auch einfach so gebaut sind, dass sie Leute ranholen. Aber auch Spiele, die vielleicht nicht zwingend so designt wurden, dass sie einen süchtig machen. Ist es anders, weil man jetzt online spielt, weil man vielleicht auch mit anderen Leuten zusammenspielt, statt alleine zu sein?
Ja, definitiv. Also ich habe deswegen gerade noch nicht sofort ausgeholt, weil ich wissen wollte, wo du hin wolltest, weil die Frage ist sehr komplex. Also oder die Antwort kann sehr komplex sein, je nachdem. Ich habe auch mich für euren Podcast auch nochmal absichtlich so quer gelesen, nochmal auch in verschiedene, auch aktuelle Studienlagen. Und weil ich finde das Thema hochspannend und sehe auch das, was wir heute sagen, wahrscheinlich in ein paar Jahren schon wieder vielleicht durch andere Dinge noch mit ergänzt wird. Also es ist ein entwickelndes Feld und ich würde mich freuen, ich sage auch, mach's direkt auch auf, ja, wenn es immer mehr von der Pathologisierung weggeht. Also so wie, dass man, also früher hat man Computerspiele ganz schnell in so eine Stigmatisierung, so süchtig und realitätsfern, bla bla bla. Ich würde mal behaupten, was heute Spiele sind, also Computerspiele und so, war früher vor ein paar hundert Jahren, weiß nicht genau, wann der Druck entstanden ist, genau das Buch. Okay. Ja, also tatsächlich, ne, also wenn's nicht gerade die Bibel war, sondern irgend so ein Roman, da hieß es dann so, oh, fiktiver Mist, Müll ist nicht echt und so. Ne? Und das war ja auch dann so, als wenn man sich da mit so einer Fantasy-Welt, mit einer Nicht-Realität verbindet. Aber wir wissen auch, um wieder jetzt hier auf das Thema hier zurückzukommen, dass das ja alles viel zu altmodisch interpretiert worden ist. Es ist ja viel komplexer. Also wenn ich, das finde ich gut, ich habe Studien gesehen von Ärzten, Psychiatern und auch Neurologen, die gesagt haben, ey, Gaming kann sogar das Gehirn positiv beeinflussen, ja, auch erweitern. Und ich glaube, das ist natürlich Salz in der Wunde für Leute, die jetzt sagen, oh nee, vielleicht auch so eher aus dem pädagogischen Bereich, ne, die dann sagen, nein, bloß nicht zu viel. Ne, ich würde das auch ungern jetzt zu schwarz-weiß hier darstellen wollen, weil natürlich hat auch wie aber auch alles hat es ein Suchtpotenzial, wenn ich es missbrauche. Da hat Hippokrates sowas ganz Tolles zu gesagt. Er hat gesagt, nicht das Gift tötet, sondern die Dosis macht das Gift. Und so ist es tatsächlich ja mit allen Dingen. Ja, so kann man es tatsächlich sagen. Und natürlich auch mit dem Gaming. Ne?
Das ist ja wirklich auf alles anwendbar. Das ist also Extreme prinzipiell sind immer irgendwie ungesund. Ich wollte jetzt gerade noch mehr. Ich wollte es noch fünfmal wiederholen, aber das ist Quatsch. Nee, du hast es gerade eben auch mit dem Hippokrates Zitat einfach schon genailt.
Ja, und vielleicht um deine Frage noch der gerecht zu werden, weil die fand ich gut und auch sehr groß, die Frage gestellt, weil natürlich beeinflusst das Gaming auch das Suchtverhalten insofern, weil das Gaming auch viel komplexer wird. Also wo früher halt, wie du schon sagtest, also ich bei Dungeon Master nur geklickt habe, vier Helden durch den Dungeon schicke, immer Monster töte, ja, also so ganz platt, ist es heute viel komplexer. Also du hast ja Spiele im Spiel und dann nimmst du auch noch ganz andere Bereiche rein, wie du schon sagtest, ne, dann dieses Online zusammenspielen oder offline zusammenspielen oder so, wenn man mehreren zusammen was macht. Das sind ja viele soziale Aspekte, die noch hinzukommen und so. Und die Spiele sind aus meiner Sicht viel komplexer geworden und übernehmen damit auch ganz andere Bereiche mit aus dem Leben. Also wenn ich früher zum Beispiel einfach mich zurückziehen konnte in mein Zimmerchen, ja, und einfach nur mein Spiel spielen konnte, ist das heute zum Beispiel eher schwieriger. Also wenn ich bei World of Warcraft zum Beispiel reingegangen bin, da wurde ich direkt von gefühlt 100 Leuten angeschrieben, ey, cool, kommst du mit hier hin, kommst du da hin und so. Das heißt, ich muss mir ja schon Gedanken machen, damit ich nicht sozial phobisch werde, also ich Angst habe vor diesen ganzen sozialen Kontakten, ich überspitze das gerade, da muss ich ja am besten alle Darstellungen, wo man sieht, dass ich online komme, deaktivieren. Also, dass da offline steht. Und das ist ja schon ein aktiver Prozess dahingehend, dass ich bloß nicht in Kontakt mit anderen komme, nur um in Ruhe für mich spielen zu können.
Bist du auch, dass du in einer Lobby landest, wo deine Freunde im Gegnerteam sind?
Ja, das ist richtig.
Nicht, dass mir das schon mal passiert wäre oder so, aber ich glaube, das ist äußerst unangenehm.
Richtig. Oder man kommt mit dem Charakter, zack, bis in der Hauptstadt und dann triffst du den anderen und denkst dir so, hallo. So genau, ja.
Würdest du sagen, dass sich die Altersgrenze für Spielsucht verschoben hat? mittlerweile auch?
Ja, das wurde, wird diskutiert tatsächlich, ja. Also wir müssen uns einfach klar machen. Ich habe eine Studie gesehen, da stand drin, dass die war von 2018. Das war ganz spannend. Da stand drin, dass 100% der Probanden, also die, die befragt worden sind, 100%, und das waren Kinder von 12 Jahre bis, glaube ich, 29, also sie haben verschiedene genommen aus diesen Altersklassen, 100% unter 18 Jahren schon eine Internetnutzung haben. Also es ging gar nicht mehr darum, ob man das macht oder nicht, sondern das machen alle. Ja, und das würde ich auch tatsächlich vermuten. Also dass halt das zum täglichen Leben, also ganz normal, ja, also dazugehört. Ich glaube, das steht außer Frage. Also ne, natürlich gibt es vereinzelt, also wir reden, sicherlich gibt es immer einen Rest, ja, also von Leuten, die total jenseits von Computer und Technik groß werden. Das gibt es auch nach wie vor. Aber es gibt es ja in allen Bereichen auch, ja. Aber wenn wir jetzt wirklich jetzt erstmal so vom Durchschnitt nehmen oder von der durchschnittlichen Bevölkerung, kann man sagen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass, wie bei Handys, dass man ein Handy hat, ja, und dass ein Handy hat heutzutage auch, sind ja Smartphones in der Regel alle, hat auch Internet, ne, die Internetfunktion.
Du hast es gerade eben schon gesagt, man kann ohne leben, aber irgendwie gehört es ja auch zum Leben dazu, auch wie eine Computernutzung. Also wenn ich überlege von meiner Ex-Freundin, die kleine Schwester hat in der Grundschule schon so Sachen mit Paint und mit Word und mit, tatsächlich auch mit Excel, also ganz, ganz simplen Kram gemacht, weil man das natürlich, ich meine, die Welt entwickelt sich weiter, also sind das dann irgendwann die neuen Basics neben 2 plus 2 ist 4. Aber so gut, wie das alles sein kann und so gut, wie es einem helfen kann, und du hast ja auch schon angesprochen, dass Videospiele auch einen positiven Effekt haben können. Also gibt's auch einen super TED-Talk, glaube ich, dazu, dass so Sachen wie Teambildung oder soziale Kompetenz einfach besser werden. Darüber reden wir übrigens nächste Folge, ja, hier schon mal angespoilert. Wird es aber bestimmt auch negative Auswirkungen haben. Also was wären denn zum Beispiel so negative Auswirkungen, wenn man jetzt wirklich von einer wirklich 100% diagnostizierten Computerspielsucht oder na YouTube, also Videoschausucht oder Internetsucht redet bei Kindern. Was passiert da im Gehirn oder was passiert da mit der Psyche?
Ja, im Grunde genommen ist das so, wenn wir jetzt von dem klassischen Modell ausgehen, ist das so, dass die Kinder den Kontakt zur Realität verlieren. Das heißt, dass die halt nicht mehr so ein Verhältnis davon haben, wie lang sie spielen, und dass sie auch merken, dass das Spielen immer wichtiger wird. Also auch das, was da drin passiert. Also dass man zum Beispiel sagt, ach komm, ich mache nochmal ein Quest mehr oder hier nochmal. Dann kommt die Mutter rein, sagt, hey mal hier, ey, wie sieht's aus mit Essen und Trinken oder so, nimm mal hier Abendessen oder ne, oder was, ich noch gar nicht gewaschen, noch keine Zähne geputzt, wie auch immer. Und dann ist das natürlich für mich wie so, ne, will ich nicht, oder ne, man reagiert auch gereizt da, und das ist tatsächlich etwas, was man auch schon beobachtet, dass bei den Betroffenen, dass die dann in ihrer Interaktion auch sich tatsächlich anders verhalten. Jetzt könnte man denken, okay, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wie der Ablauf des Spielens war. Also wenn ich ein Spiel mit einem hohen Frustfaktor spiele, also sprich die Möglichkeit, Erfolgserlebnisse zu haben, geringer sind, weil das Spiel vielleicht eher mich darin motiviert, 10 Misserfolgserlebnisse, dann kriegst du ein Erfolgserlebnis, dann fühlst du dich mega geil, dann bin ich vielleicht voll im Frust erleben, und dann kommt vielleicht noch die Mutter rein, ich habe gerade noch eine Gruppe vielleicht dann in der Gruppe, in meiner Gruppe vielleicht verloren gegen eine andere Gruppe, dann bin ich entsprechend gefrustet, aber das ist jetzt, diese Effekte sind nicht bei einem Suchtverhalten im Vordergrund stehend. In einem Vordergrund stehend ist es eher, dass ich dann merke, dass mich der Alltag, dass mich das Leben, das allgemeine Leben, was dazugehört, Essen, Trinken, Schlafen und so weiter, immer mehr stört, nervt und ich auch nicht so leicht rauskomme. Und das kann, warum ich nicht so leicht rauskomme, das ist wieder individueller. Das kann sein, dass ich dann sage irgendwie, ich mache das, weil ich, es hängt wieder dann von meinen Charaktereigenschaften auch ab, und das habe ich gerade noch nicht erwähnt, es hängt aber auch tatsächlich so ein bisschen davon ab, was habe ich erlebt. Wenn ich einschneidende Dinge erlebt habe in meinem Leben, ja, Todesfall in der Familie, Trennungen, was auch immer, ja, und ich merke, ich halte das nicht aus, also es ist zu viel, ich werde überall daran erinnert, dann ist das Spielen ein enormer, eine enorme tolle Möglichkeit, um dem aus dem Alltag zu entfliehen. Ich komme weg. Ja, ist wie eine Ablenkung. Das kenne ich von mir übrigens auch. Es gab eine Zeit, wo ich viel arbeiten und lernen musste und so. Da hatte ich keine Zeit für Urlaub oder wegzufahren. Da habe ich mich ertappt, dass ich gesagt habe, komm, ich gehe in World of Warcraft in eine schöne Stadt und angel da. In so einem Dorf, ne? Schön, wo ich ganz alleine bin. Und zack, Angel rausgeholt, im Angeln geskillt. Damals im Studium war das noch in der Zeit, ne? Ja, mega. War für mich wie so eine Art Urlaubsersatz, ja?
Okay, also es ist wirklich quasi abhängig davon, wie sehr man mit dem Rest des Lebens klarkommt. Wenn man es jetzt mal ganz grob runterbricht.
Ich habe jetzt absichtlich die Ursachen mit hinzugenommen, ne? Mhm. Aber um zu sagen, wie Sucht entsteht, das ist, würde ich auch behaupten, tatsächlich nicht so runterzubrechen nur auf eine Sache. Ich würde behaupten, dass das ist auch meine persönliche, das vertrete ich, ne, dass Sucht, eine Suchterkrankung niemals die Ursache ist, sondern immer nur eine schon eine Diagnose ist, aber niemals die Ursache, sondern eher eine Bewältigungsstrategie der Einzelperson, um damit umzugehen, mit etwas, was mich eher belastet, was mich eher beschäftigt, womit ich nicht klarkommen im Leben. Vielleicht auch, wie du sagtest, dass ich vielleicht einsam bin, alleine bin, also dass ich irgendwo einen Mangel habe und ich merke, dieses Verhalten in den verschiedenen Suchtbereichen, wo auch immer das dann ist, lenkt mich davon ab oder gibt mir das Gefühl, etwas doch, wenn es nur temporär ist, zu füllen.
Wie kann man dann aber zum Beispiel unterscheiden, also wenn wir zum Beispiel mal auf E-Sportler zugehen oder auch auf Leute, die einfach vielleicht noch nicht professionell sind, aber einfach viel spielen, um gut zu werden, aber trotzdem ihre 10, 12, 14 Stunden am Tag spielen. Wie kann man da unterscheiden, was zum Beispiel einfach viel trainieren ist und viel spielen und ab wo ist es Spielsucht? Also es ist wirklich, ja, wenn man quasi super sagt, ich esse nicht mehr, weil ich merke, ich muss trainieren. Also ein guter Sportler würde sagen, okay, ich pausiere jetzt, weil ich kurz esse, ich strecke mich kurz und dann kann ich danach vielleicht nochmal 5 Stunden machen und komme dann auf meine 14 Stunden Training, was insane viel wäre. Aber weil die bewusste Entscheidung gefallen ist, okay, ich mache aber kurz was anderes, das will viel spielen und jemand, der das nicht macht, der wäre spielsüchtig.
Ja, super. Die Frage ist super berechtigt und die kann ich tatsächlich nicht komplett beantworten. Ich sage auch warum. Also generell erstmal, um das zu beantworten, es ist so, dass es wichtig ist, sogar davon zu unterscheiden, weil ich glaube, das ist deswegen noch nicht komplett zu beantworten von meiner Seite her oder generell von Psychotherapeuten, weil wir da auch noch in Entwicklung sind. Weil wenn wir sagen E-Sport, und zum Glück ist es ja schon immer mehr anerkannter geworden, dass es wirklich wie ein Sport auch ist, hat es was mit Training zu tun. Und Training ist nicht automatisch, wenn ich jetzt viel da mache, automatisch eine Sucht. Im Gegenteil, weil der Fokus im Training ist ja, dass ich besser werden will, um dann ein Ziel zu erreichen. Also da wäre der Fokus auf, ich mache etwas, so wie auch beim Fußball oder wo auch immer, um meine Leistung zu verbessern, um dann da ein gewünschtes Ergebnis, ein Sieg oder so zu erreichen. Jemand, der spielsüchtig ist, bei dem ist das nicht im Vordergrund stehend. Also, dass man das so macht. Sucht, bei der Sucht braucht es eher was anderes. Dann geht es nicht darum, jetzt hier den Erfolg, also generell einfach so im Sinne von, ich trainiere und werde dann erfolgreich und habe was geschafft, sondern im Vordergrund steht dann eher dieses, ich muss weg aus dem, was mich da belastet oder das, was mir fehlt. Und ich versuche an der Stelle, wie soll ich das sagen, mich abzulenken. Versuche mich an der Stelle eher über, wie soll ich das erklären, wie so über Glückszustände, über Erfolgserlebnisse aufrechtzuerhalten. Das ist bei natürlich, da ist das auch tatsächlich eng beieinander. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das haben ja Leute, die jetzt zum Beispiel trainieren ja auch, die wollen das ja auch. Ja, ist richtig, aber die Abgrenzung ist die, dass diese Abhängigkeit davon nicht die gleiche ist. Aber jemand, der trainiert, sagt dann so, wie du gerade auch gesagt hast, jetzt mache ich eine Pause, aber jetzt ist auch für heute gut und geht dann weg. Jemand, der spielsüchtig ist, wird diese Schwierigkeit haben, der kann das nicht. Jetzt kann es aber sein, jetzt das müssen wir nochmal trennen, das ist nochmal eine dritte Dimension, die müssen wir mit reinholen.
Ich weiß, was kommt. Geht es jetzt um Leute, die an sich trainieren und trotzdem spielsüchtig sind?
Vielleicht passt das mit da rein. Nein, geht es um Perfektionismus. Wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, ich muss aber und das auch noch. Das heißt, Leute, die jetzt mehr zu Perfektionismus neigen, bei denen, die laufen Gefahr, sich zu überschätzen. Also das heißt, die kommen dann körperlich auch an Grenzen und gehen auch über Grenzen hinaus. Da würde ich auch sagen, da wird es jetzt schwierig, genau abzugrenzen. Wo ist noch Training und wo geht es schon in so eine Art Sucht? Wie schon fast so eine Selbstsucht. Ja, im Sinne von, so würde ich es vorsichtig formulieren, ja, dass ich dann meine, so, ich muss das, weil ich bin ja so perfektionistisch. Ja, weil Perfektionismus ist erstmal keine Diagnose. Es ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Ne? Aber die kann natürlich auch in so eine Zwangsstörung, in so einen Zwang irgendwann mal münzen, aber ich will jetzt nicht noch eine ganz andere Problematik hier aufmachen, sondern mehr eher deutlich, bleibt noch bei der Sucht, um deutlich zu machen, dass das viel, viel komplexer ist und ich sagen würde, deswegen habe ich auch gerade gesagt, ich kann es nicht komplett beantworten, weil, stellt euch vor, das ist so gut zu vergleichen mit Fußball, wo Fußball auch bei Training wahrscheinlich genaue Zeiten gibt, wir trainieren an dem Tag so und so lange, wir machen im Training das und das und das und das, also wo es so ganz klar ist und auch man guckt, ab wann ist ein Sportler überfordert, ich habe mal mit einem Sportpsychologen geredet, ne, ne, wie die vorgehen und so. Da gibt es ja auch ganz klare Vorgaben und auch individuelle noch Beeinflussungen und so. Und im E-Sport-Bereich, weil das ja so ein junges Feld ist, würde ich behaupten, dass das sich ja auch immer mehr, vielleicht gibt es das ja auch teilweise schon sehr gut, ne, dass sich das immer mehr auch etabliert, dass man guckt, wie kann man jemanden, der rein im Training bleiben will, so gut begleiten oder ihm was vorgeben, dass er wirklich auch im Training bleibt und sich nicht zu stark überfordert. Im Gegensatz zur Sucht, ne?
Aber also das Wichtigste, würdest du sagen, ist halt dieser geregelte Ablauf, und dann wäre selbst in einem geregelten Ablauf eine überdurchschnittlich hohe Spielstundenzahl okay, wenn halt klar ist, das ist directed auf dieses eine Ziel, wir wollten vielleicht das erreichen, sei es, weiß ich nicht, eine bestimmte KD in einem Spiel oder eben eine Anzahl Tore im Fußball oder was auch immer.
Ja, definitiv. Also das sagen auch alle Experten, die da drin sind, die sagen, ja, solange die Person auch noch Freude hat an andere Dinge im Leben, also zum Beispiel zu sagen, ey, jetzt habe ich Bock, aber auch mal mich mit Freunden zu treffen oder mal unabhängig davon, ne, oder also nicht nur online, sondern auch im Real Life, ne, oder andere Tätigkeiten wahrzunehmen, mal spazieren gehen oder so, das ist ja auch mal altersabhängig, Jugendliche stehen da jetzt ja nicht so unbedingt drauf, aber dass man halt guckt, so auch altersbedingt, was ist jetzt gerade sonst noch bei Leuten, die jetzt nicht zu einer Spielsucht neigen könnten, was machen die denn sonst, ja? Dass die halt auch da noch andere Aktivitäten haben. Wobei bei den Jugendlichen müssen wir noch fairerweise hinzunehmen. Das Jugendalter ist eines der schwierigsten Phasen, wo man sowas festlegen kann. Warum? Weil wir im Jugendalter unsere Persönlichkeit prägen. Also geprägt wird im Sinne von festlegen. Dass wir gucken, wer sind wir denn, wer wollen wir sein? Ne? Die Eltern sind nicht mehr die Heiligen, jetzt geht es um was ganz anderes. Jetzt möchte ich vielleicht, finde ich das voll scheiße, wenn meine Eltern sagen, ich muss um 8 Uhr zu Hause sein. Früher fand ich es gut, weil die dann mir eine Orientierung gegeben haben und so. Also man fängt an, sich so auch so fragen, wer bin ich, wer will ich sein und so. Und das ist natürlich, kann dann sein, wenn ich immer vorm Computer saß, ja, und hätte gerne auch was anderes gemacht, aber ich hatte kein Angebot, dass ich vielleicht deswegen das mache, weil ich nichts anderes hatte. Ja, also ich kenne auch Kinder, die gesagt haben, ja, ich spiele deswegen so viel, weil es interessiert sich doch keiner für mich. Ja, meine Eltern, die sind selber nur am Zocken oder sind nie da oder so, kann mich auch auflösen hier. Ja, dann spiele ich halt aus Langeweile, ne, gibt's ja auch. Ne, also das heißt, hier geht's auch dann um den, das müssen wir nämlich fairerweise hinzunehmen, ne, inwieweit gibt's da auch Angebote, alternative Angebote? Und kann das dann die andere Person überhaupt wahrnehmen? Weil wenn von außen gesagt wird, ja, ihr habt doch einen Spielplatz um die Ecke. Oder guck mal, da gibt's doch da einen Jugendtreff, da kannst du doch immer hingehen. Ja, aber so einfach ist das nun auch nicht. Also so, dass jemand von null, also von kenne ich nicht, dann plötzlich sagt, jo, ich gehe da jetzt einfach mal hin. Das ist eher untypisch. Wenn man das kann, super. Ja, aber es braucht ja auch jemanden, der das dann vermittelt. Gerade bei Jugendlichen, die ja auch noch Dinge lernen. Ne?
Mhm. Was ich noch ganz interessant finde, glaube ich, ist, dass man ja auch abgrenzen muss. Das ist ja nicht so ein 1 oder 0. Na, es ist ja nicht entweder ich bin genau süchtig oder ich bin spielsüchtig. Weil ich merk's bei mir jetzt, ich rede ja auch sehr offen über mich hier ab und zu mal im Podcast, ja. Bei mir denken, weil ich zum Beispiel denke, dass ich eine kleine Sucht für ein ganz gewisses, Leute, die mich kennen, wissen, welches Spiel, Videospiel habe. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die machen noch anderes. Also ich meine, ich habe zum Beispiel eine Band, so mit der ich probe. Ich habe Freunde, mit denen ich mich treffe. Also es ist nicht so, dass ich sage, ey, ich lasse jetzt alles fallen, um jetzt Overwatch zu spielen. Andererseits weiß ich bei mir aber auch zum Beispiel, wie du es gesagt hast, Overwatch ist für mich so ein Spiel, da merke ich, da bin ich semi-decent drin, jetzt kein Pro, aber schon besser als in anderen Sachen, überdurchschnittlich gut, würde ich sagen. Und ich spiele das, weil ich manchmal merke so, das ist was, darin bin ich gut. Dann gibt es aber, und das ist so ein Ding, das würde mich mal interessieren, ob das auf andere Süchte anwendbar ist, in so einem Competitive-Spieler mit anderen Leuten, gibt es ja Sachen, auf die ich keinen Einfluss habe. Ich habe ja keinen Einfluss darauf, wie meine Teammates spielen, und ich habe keinen Einfluss darauf, wie meine Gegner spielen. Das heißt, wenn ich merke, meine Teammates haben keine Lust jetzt auf das Spiel und die wollen das Spiel jetzt throwen, weil sie einen schlechten Tag hatten, gibt ja so eine Leute, ne, oder einfach reintrollen, merke ich, dass mich das richtig fertig macht. Weil Overwatch ist das Spiel, wo ich mir denke, da bin ich gut drin, ja. Das gibt mir so mein, oh, hier fühle ich mich jetzt mal gut Moment, ne. Irgendwie, weißt du, was ich meine? Wenn man so selber mit sich nicht zufrieden ist, habe ich so ein, oh, da bin ich gut drin, das gibt mir mein High. Und jetzt kommt aber jemand in diesem Ding und macht mir das kaputt. Und ich kann dagegen nichts machen. Ist das auch bei anderen Süchten so? Und wie geht man damit um? Macht es die Sache nur noch schlimmer? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man einem die Zigaretten zum Beispiel wegnimmt. Irgendwie. Ich bin krasser Raucher und mit vielleicht auch bei den Eltern noch, und meine Eltern klauen jetzt meine Zigaretten und schmeißen sie weg.
Ja, du hast ja das folgende Phänomen, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dir in dem Moment die Kontrolle abgenommen wird. Ne?
Genau, also da man ist halt so machtlos, man kann dagegen
genau, ganz ja, genau. Da kannst du natürlich, wenn du dich auf ein Spiel einlässt, wo du weißt, dass das vorkommt, dann ist es was anderes. Also wenn du jetzt zum Beispiel Kippe rauchst und jemand nimmt die Kippe und macht die kaputt, dann wirst du zu Recht dich aufregen. Wenn du aber in so ein Setting gehst, wo ein Spiel ist, jemand die Kippe kaputt zu machen, dann ist es was anderes. Dann fühlt es sich auch schon sofort anders. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, es ist ja nicht das Spiel, weil ich meine, das Grundprinzip bei so einem Spiel ist ja, dass Leute so ein Spiel spielen, weil sie es gewinnen wollen.
Ja.
Also es gibt bestimmt auch Leute, die spielen so ein Spiel und bauen mit Absicht Scheiße um andere Leute. Das ist aber, dann haben die auch wieder irgendwelche Themen, die sie angehen müssen. Aber der Grundgedanke ist ja, wir wollen ja alle zusammenspielen, wie beim Fußball. Ich gehe ja auch in einen Fußballverein, weil ich möchte mit meinen anderen 10 Mitspielern, wir wollen gut zusammenspielen. Und wenn dann da einer im Team ist, der sagt, nö, eigentlich möchte ich nur meine Teammates umgrätschen und den Ball in die Hand nehmen und vom Spielplatz rennen.
So. Ja, richtig. Ja.
Wie geht man mit sowas um?
Ja, also wie man sowas umgeht, ja, kann ich dir sagen. Also wenn du musst dich vorher natürlich fragen, ob wir je nachdem auf was du dich einlässt, ne, lasse ich mich auf das Gesamtpaket ein. Also zum Beispiel, wenn du da so unfaire Spieler hast oder so, ja, oder wenn du merkst irgendwie da spielt jemand gegen einen, auch sehr extrem, gibt's ja auch schon mal. Ne, dann würde ich jetzt behaupten, würde man heutzutage, wenn man die Möglichkeit im Spiel hat, sagen, ich gehe raus aus der Gruppe. Oder man macht eine Gruppenentscheidung und fliegt er raus. Wenn er nicht in meiner Gruppe ist, kann ich mich entscheiden, gehe ich trotzdem raus und mache eine neue Gruppe auf oder mache ein neues Spiel auf oder so. Das sind ja so Strategien, wie man da versucht, das zu kontrollieren und einzugrenzen. Wenn das Spiel aber diesen Faktor generell mitbringt, diese Störvariable, dann ist es dennoch für mich nicht ganz so tragisch, wenn ich das kenne und weiß, weil dann sage ich mir ja, ich habe mich dafür entschieden. Nur wenn das Setting so ist, dass etwas, sagen wir, nicht kontrollierbar ist, also wenn es etwas ist, was nicht dazugehört, was so durch eine Veränderung stattfindet. Das ist ja auch häufig bei Spielen, wenn Updates kommen und die Inhalte verändert werden. Ne? Das haben wir auch immer wieder beobachtet, dass dann viele dann sich darüber aufregen. Das finde ich ein gutes Beispiel dafür. Ja, wie bei, ich glaube, Blizzard ist ein gutes Beispiel mit World of Warcraft damit, wenn plötzlich Inhalte da sich gravierend verändern. Das finden einige
oder
toll.
Jeder kompetitiver Shooter oder jedes kompetitive Spiel, wo einfach mal genervt und gebufft wird.
Genau. Ne? Und dann ist es sofort mega Frust. Die einen sagen super, die anderen sagen geht gar nicht. Ne? Genau. Und das ist, glaube ich, kann man ganz gut damit dann vergleichen, hätte ich jetzt so den Eindruck. Es sei denn, du sagst, da fehlt dir noch was natürlich.
Wäre das dann quasi ein Suchtsymptom, wenn ich sage, ich weiß, dass es Momente gibt, die eigentlich voll kacke sind, aber ich will es trotzdem spielen, weil ich das brauche für mich, um mich gut zu fühlen, wenn es läuft?
Nein, ich würde sagen, das ist doch normal, so ist doch das Leben. Also wir nehmen doch auch, guck mal, wenn ich gerne Tennis spiele, gehe auf einen Tennisplatz, wo vielleicht so im Urlaubsort ein voll verrosteter Schläger ist oder sonst was, würde ich sagen, komm, nehme ich auch in Kauf. Ja? Oder wenn da noch andere vielleicht am Nachbarplatz Kinder spielen und dann bei mir ein Kopf um Kopf liegt oder so, würde ich dann sagen, spiele ich trotzdem, ja? Also so als ein Beispiel so. Also ich nehme da bestimmte Dinge trotzdem in Kauf, wenn ich etwas gerne mache. Also das würde ich jetzt sogar vom E-Sport oder generell vom Spielen sogar lösen. Das ist ein Phänomen, dass du dann für dich sagst, das ist mir wert, ich mache das gerne und dann nehme ich das in Kauf.
Okay, also das ist kein Symptom, aber was sind denn so, wenn man jetzt vielleicht nicht zwingend sich selber diagnostizieren will, aber auch so bei anderen gucken oder generell sich interessiert, was sind denn so, wenn man es jetzt mal wirklich runterbricht, so die typischen Symptome, worauf man achten muss?
Ja, also wenn du dich fragst, so wann ist hier bei mir eventuell Hallo, wird es ernst, ne, gerade bei Süchten, dann sprechen wir von sowas wie, dass du merkst eine Veränderung in deinem Gefühlserleben. Also wenn du merkst, du wirst schneller gefrustet, du wirst schneller wütend oder bestimmte Dinge, da reagierst du auch, wenn dein Umfeld vor allen Dingen dir das rückmeldet. Also wenn dein Umfeld sagt, hey, du hast weniger Zeit, das ist auch eines übrigens der Hauptkriterien hier, wenn jemand in die Praxis zu mir kommt, ja, dass dann die Person sagt, ja, mein Umfeld sagt, ich soll da mal zu ihnen kommen, ja, weil das Umfeld schon sagt, du hast dich verändert, ne, du hast irgendwie, du bist weniger noch da oder reagierst plötzlich apathisch oder hast gar kein Interesse mehr, bist nur noch körperlich anwesend oder was auch immer. Das sind so Hinweise. Ich kann es selber bei mir aber auch wahrnehmen, wenn ich plötzlich durch mein meistens ja vermehrtes Spielen plötzlich dann, wenn ich nicht spiele, anders mich wahrnehme, wie ich das gerade meinte bei Dungeon Master, nehme ich die Umgebung plötzlich anders wahr oder ich höre plötzlich nur noch die Geräusche oder ich fange an, dann auch nur noch die Sprache zu sprechen, die man in Spielen spielt, wie zum Beispiel statt zu lachen, sage ich LOL oder so, ja, so ein Beispiel, wer kennt, ne, oder dass ich dann bestimmte Dinge einfach so fast schon so automatisch versuche, so gedanklich, also ich bin jetzt auf einer Gedankenebene, ne, so wie durch die Spieldynamik zu analog dann im realen Leben zu übertragen, ja, oder dass ich sowas sehe, ne, visuell kann das auch sein. Also egal welcher Sinnesebene, dass ich merke, ich bin irgendwie gefühlt noch im Spiel, obwohl ich irgendwie gar nicht mehr spiele.
Also eine klare Abgrenzung kann nicht stattfinden und das kann, wie gesagt, auf allen Sinnen passieren.
Ganz genau, auf allen Sinneskanälen. Das ist bei jedem anders, ganz genau, ja.
Aber was sonst? Ich meine so, es ist ja nicht eine Substanz, also eine Spielsucht ist ja, haben wir vorhin schon definiert, keine substanzabhängige. da hast du trotzdem irgendwie so Cravings? Also hast du so, gibt es so eine Art Entzug und der kickt dann rein und dann kriegst du ja vielleicht nicht zwingend irgendwie so, weiß nicht, wachst nicht schweißgebadet nachts auf und sagst, oh scheiße, ich muss WoW spielen. Aber kann man das irgendwie erkennen? Also gibt es da auch körperliche Symptome?
Ja, also man könnte jetzt sagen, der eine wird unruhiger, ne, er zittert dann nur noch so im Bein, ist er dann so unruhig am Wippen oder so, ne? Oder man trinkt vielleicht vermehrt oder man trinkt weniger oder man hat dann eher irgendwie so Ticks, die dann entstehen, irgendwie man macht so oder ne, man irgendwie kratzt sich nur an bestimmten Stellen oder so. Klar, also der Körper kann auf einer körperlichen Ebene unterschiedlich darauf reagieren, aber da gibt's tatsächlich kein einheitliches Symptom, was man so dazu sagen kann, weil es einfach zu individuell da ist, ja. Aber diese Sachen, die ich jetzt gerade meinte, sind die so am meisten erwähnt werden. A, in der Literatur, B, auch hier, wenn ich daran denke, halt, wenn die Leute zu mir kommen, was die dann halt da nennen, ne? Die sagen vor allen Dingen auch, was ich auch erlebe, ist häufig auch so eine Apathie. Also, so, dass man so eine Teilnahmslosigkeit an Dingen im Alltag, ja. Also, dass man dann so irgendwie so ein Zombie da sitzt und das Gefühl hat, so, ich bin eigentlich nur körperlich da oder anwesend oder man hat nicht mehr so ein extremes Interesse daran, zum Beispiel, ne, dann da zu sein, im gerade im Hiersein oder in der Situation, in der man sich da gerade befindet. Ne?
Warum ist das? Weil man in Gedanken quasi eigentlich will man seine Körperkraft nicht für andere Sachen verschwenden, weil man die später noch braucht, um Videospiele zu spielen, oder?
Nee, ich glaube, dass es tatsächlich damit zu tun hat, dass man so wie, ja, soll man das erklären? Das ist eine gute Frage. So wie, als wenn man sich mit nicht mehr so richtig damit identifizieren kann. So ein bisschen wie, als wenn man vielleicht eine Zeit lang noch vielleicht gut fand, so bestimmte Dinge so zu machen. Ich sag mal sowas wie, vielleicht, wenn ich als Kind gerne immer getobt habe oder Verstecken gespielt habe oder so, kann das sein, dass ich ja dann irgendwann sage, so will ich nicht mehr. Also finde ich nicht mehr so spannend, finde ich total langweilig, finde ich öde oder so, wenn ich älter werde. Meistens in der Pubertät oder so, das ist der Fall. Das heißt also, andere Interessen rücken in den Vordergrund und machen die anderen dann weniger interessant oder weniger attraktiv. Und so würde ich das mir, kann ich mir das gut vorstellen, auch mit dem, im Vergleich jetzt mit Computersucht oder generell Spielsucht im Online-Bereich, dass ich dann in eine andere Welt tauche und dann gefühlt, wenn ich dann halt da rauskomme, ich das so habe, als wenn ich dann wieder zurückkomme, zwar in eine alte Welt, aber in einer, in der ich mich nicht so richtig gut identifizieren kann. Und wenn die Faktoren, die ich ja gerade genannt habe, wie zum Beispiel irgendwie Schicksalsereignisse, ja, also ich komme zum Beispiel als epischer Held, werde von allen gefeiert, ja, gehe offline, gehe nach Hause und dann gehe ich in die Küche, Mutter redet nicht, Vater redet nicht, Bruder redet nicht, setze ich mich am Tisch. Und dann sagt vielleicht noch die Mutter so, hast du Hausaufgaben gemacht? Und ich denke mir so, ob ich jetzt ja oder nein sage, ist auch egal. Sag ich so, ja, ja. Habe ich zwar nicht, aber sag ich so, ja, ja. Und dann sagt die Mutter, okay. Und das war so. Ne? Also ich könnte auch quasi gerade aus dem Fenster springen und dann kriegt die Mutter halt auch nicht mit. Wahrscheinlich nur, wenn der Teller noch nicht aufgegessen ist. Ich überspitze das absichtlich, aber um deutlich zu machen, dass ich nicht richtig andocke in einer Welt. Und wenn die vor allen Dingen auch belastet ist, habe ich erst recht gar nicht so einen Bock da drauf.
Mhm. Okay, also dann auch wieder, es ist dann natürlich auch wieder ein bisschen die Flucht einfach ins Videospiel.
Genau, ganz genau, ja. So das, was ich ja gerade meinte, dass ich vermute, das ist meine naheliegende Vermutung, dass halt die Spielsucht nur eine Symptomthematik ist und auch deswegen ganz, finde ich, einfacher abzugrenzen ist von E-Sport im Sinne von Training, weil die trainieren und sagen, ja, ich habe da voll Bock drauf, ich will das jetzt hier verbessern, ich bleib da dran, ja, weil ich einfach da besser werden will, die sind, wenn sie auch sagen, so jetzt ist auch gut, jetzt schalte ich ab, jetzt möchte ich duschen oder jetzt möchte ich irgendwie, keine Ahnung, was gucken, eine Sendung oder mit dem unterhalten oder so, das ist für mich eher so ein eher Predigt, so Schutzfaktoren, kann man sagen, ja, die dann eher mir deutlich machen, hey, das ist ein Teil, der ist mir wichtig, aber andere Teile sind mir auch wichtig und die vernachlässige ich jetzt nicht.
Und wenn andere Teile müssen vor allem funktionieren, damit ich diesen Teil weiterhin auf Höchstleistung durchführen kann.
Richtig, genau.
Okay. Ja, wir haben es ja, du hast es vorhin auch sehr gut schon gesagt, dass eine Sucht ja eigentlich in den meisten Fällen oder wahrscheinlich in fast allen Fällen nie eine Ursache ist, sondern irgendwie immer ja ein Symptom von was anderem und immer auf irgendwas anderes zurückschließen lässt.
Genau, ja, würde ich auf jeden Fall so sagen, ja.
Dann gibt's aber wahrscheinlich auch nicht eine einheitliche Behandlung, oder? Also man kann nicht sagen, alle Leute, die spielsüchtig sind, kriegen das gleiche Paket und nach der Behandlung sind dann alle gecured.
Genau, wenn du, das ist nämlich tatsächlich spannend, wenn du siehst, die Rückfallquote bei Süchten generell, egal ob Alkohol, Online-Spiele, was auch immer, die ist ja enorm hoch. Ja, also liegt, ich habe jetzt nicht genau die Zahlen, aber meiner Kenntnis nach liegt die zwischen 80% und 90% die Rückfallquote, je nach Therapieansatz, je nach Schwere, je nach und so weiter, ne? Aber die ist schon sehr hoch, die Rückfallquote. Jetzt könnte man denken, ja, lohnt sich das ja eh nie, ne? Das liegt aber unter anderem daran, dass der Prozess des Bewusstwerdens, dass ich überhaupt eine Sucht habe, extrem lange dauert. Weil die meisten sagen, ja, ich habe das im Griff. Egal ob Alkohol, Online-Spiele, Glücksspiele, egal wie. Die würden ja alle von sich behaupten, wenn ich will, kann ich heute aufhören. Ja. Und allein, dass ich mir sowas sage, macht es ja nichtig, überhaupt weiter darüber nachzudenken. Weil ich mir sage, ich habe es im Griff. Ne? Und wir Therapeuten wissen, dass halt der Weg hin zur Therapie erstmal der Start ist, wenn ich sage, ich habe verstanden, dass ich eine Sucht habe. Ich sehe das und merke das und spüre das und ich will jetzt Hilfe haben. Dann bin ich nicht weit, dann bin ich erstmal am Anfang. Von einer Phase, die dann mehrere weitere Phasen mit sich bringen.
Aber der Anfang ist der schwerste, oder?
Genau, ganz genau. Der Anfang ist der schwerste. Und gerade das Eingestehen und Erkennen und auch wirklich auch, gerade wenn wir jetzt immer bei dem Thema wieder Flucht, wenn ich das als Flucht nutze, egal welche Variante der Sucht, ja, müsste ich ja dann, je nachdem, wo ich auch zum welchen Therapieansatz ich wähle, also nehme ich eine Klinik oder so, ja, die sich darauf spezialisiert hat, würde ich eh empfehlen, immer eine Klinik zu nehmen, die sich auf die spezielle, individuelle Sucht spezialisiert hat. Warum? Weil wenn ich das nicht mache, dann laufe ich eventuell nur in so einem allgemeinen Therapiesetting rum und werde wahrscheinlich relativ, stiefmütterlich umgangssprachlich gesagt, behandelt. Also, dass dann so die Qualität hat von so, ja, da musst du jetzt mal mit aufhören. Ja, dann ab jetzt keinen nicht mehr nutzen. Aber wenn das die, also ganz ehrlich, natürlich ist mir jetzt auch als Verhaltenstherapeut klar, dass man das nicht mehr machen sollte. Aber wenn wir jetzt wieder mit meiner Sicht kommen, dass das ja nur eine Selbstbehandlung ist, also nur eine Symptom, also eine Reaktion von mir, um mich von etwas abzulenken, ja, würde ich ja mit einer Abstinenz mich wieder mehr hinlenken zum eigentlichen Grundproblem. Und das ist ja dann für mich gar nicht aushaltbar. Ja,
und ich dafür dann auch noch stärker eigentlich wieder in eine andere Sucht oder in die gleiche Sucht rein.
Richtig, ganz genau, ganz genau. Ich verlagere das meistens dann auf andere Bereiche oder wenn ich nicht angemessen in meiner Ursachenproblematik begleitet werde, also wenn die noch nicht mal betrachtet wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Rückfall habe, maximal.
Das heißt, wahrscheinlich der schlauste Gang wäre so eine Art, also nicht so eine Art, es gibt ja die tiefenpsychologische Analyse zu machen, um eben zu gucken, was ist der Kern des Ganzen? Und wenn wir an dem Kern arbeiten, kann man die Sucht bekämpfen. Die Frage ist, gäbe es die Möglichkeit, also angenommen, jemand ist süchtig nach irgendeinem Spiel. Und dann findet man raus, worauf die Sucht basiert. Und dann löst man das Problem. Könnte man dann sagen, okay, jetzt kannst du das Spiel theoretisch auch wieder spielen? Oder sollte man dann sagen, spiel das Spiel lieber trotzdem nicht?
Ja, das breche ich die Frage. Also ganz kurz nochmal zu dem mit Psychoanalyse und was du gerade gesagt hast, Tiefenpsychologie. Gerade der Bereich, da gibt's ja bei uns hier in Moers zum Beispiel, gibt's ein bis maximal zwei Leute, die sowas machen. Und wir sind hier circa mit 30 Therapeuten. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, so einen Therapieplatz zu kriegen, ist sehr schwer. Sicherlich könnte das eine gute, sinnvolle Sache sein, aber dann liegt's ja auch nochmal daran, hat der Therapeut überhaupt Ahnung davon? Also hat er sich auf sowas spezialisiert oder ist das eine Person, die vielleicht schon so weit fortgeschritten ist im Alter und auch im Erfahrungsalter, dass die gar nicht sich weiter darauf spezialisiert hat und gar nicht weiß, was da gibt für Dinge, die wir hier gerade hier eröffnen. Von daher würde ich sagen, dass jeder Therapeut, wenn er sich damit auskennt, gut dran gelegen ist, zu trennen zwischen Symptomdiagnose und Ursachendiagnose. Und wenn im Vordergrund die Symptome gerade stehen, wie Sucht, dann muss ich schon die erstmal anpacken und schauen, inwieweit kann ich die Person so stabilisieren, dass die im Alltag erstmal klarkommt, um dann erst an die Ursachenproblematik zu gehen, sofern die Person das wünscht. Mhm. Weil wenn das nämlich nicht so gewählt wird, kann man davon ausgehen, dann kommt es auf jeden Fall zum, ich sag jetzt mal, Rückfall, wie ich das ja gerade schon gesagt habe. Ne? Und jetzt deine Frage, soll man dann, wenn man jetzt zum Beispiel eine erfolgreiche Therapie gemacht hat, also ich würde bei kritischen Erlebnissen und wo schnell gehandelt werden muss, sowieso eine stationäre Therapie empfehlen. Und parallel kann man sich auch ambulant auf eine Warteliste setzen lassen bei Therapeuten, ne? Wenn man dann halt im Internet mal guckt, Spielsucht, wer ist dafür auch spezialisiert und den dann vielleicht anfragen und sagen, ich würde auch auf eine Warteliste gehen und dann kann man das schon mal so laufen lassen parallel. Ne? Im Moment ist die Wartezeit zwischen halben Jahr bis anderthalb Jahre. Ne, das wäre ganz gut, wenn man das dann schon rechtzeitig macht und dann würde man ja, man kann auch mal regelmäßig danach fragen, aber das hat man dann schon mal angestoßen. Und Wenn man jetzt aber, sagen wir mal, erfolgreich behandelt worden ist und die Frage, die sich dann stellt, darf ich das Spiel nochmal spielen, soll ich das nochmal spielen? Das ist wirklich eine Ermessensfrage. Ich würde generell sagen, dass man das auf jeden Fall kann. Dann bin ich wieder bei der Aussage, nicht das Gift tötet, sondern die Dosis macht das Gift. Mhm. Dass man dann halt, wenn man gelernt hat, kontrolliert, wie auch beim Trinken, das ist ein Therapieansatz. Ich persönlich würde ich nicht pauschal auf alle übertragen, aber wenn ich zu der Persönlichkeitskategorie gehöre, dass ich tatsächlich es schaffe, unter bestimmten Bedingungen auch kontrolliert dran zu halten, ich rede jetzt nicht vom Alkohol, sondern jetzt bin ich wieder hier bei unserer Thematik, kann man das machen. Man muss sich aber Grenzen und Regeln auferlegen und die auch tatsächlich einhalten. Und wenn ich merke, es fällt mir am ersten Tag gar nicht schwer, beim zweiten Tag merke ich aber, ich könnte schon eigentlich mal eine halbe Stunde, doch länger vielleicht. Ne, da muss ich fair zu mir sein. Weil wenn ich das nicht bin, kann man sicher sein, dass das, dass man dann wieder reinrutscht. Also wenn man dann wieder sich was vormacht, ne?
Okay, weil ich hatte mir das quasi so vorgestellt, angenommen, du hast halt irgendein schlimmes Erlebnis. Dir ist irgendwas widerfahren in deiner Jugend, ja, oder in deiner Kindheit, und dann bist du bei dem Spiel gelandet und das Spiel gibt dir die Flucht vor diesem Erlebnis. Mhm. Na, ganz normaler Ablauf bis jetzt.
Genau.
Und dann machst du eine Therapie und kommst dann mit diesem Erlebnis irgendwann klar und hast dieses Erlebnis wirklich, also ich glaube, zu 100% verarbeiten kann man bestimmt eh nichts, aber du hast dieses Erlebnis so weit und so gut verarbeitet, dass du sagst, okay, das betrifft mich in meinem Leben nicht mehr. Dann theoretisch müsstest du ja eigentlich das Spiel gar nicht mehr spielen wollen, weil du hast ja das Erlebnis verarbeitet und brauchst dementsprechend gar keine Ersatzhandlung mehr. Ja, dann wäre die Frage, was passiert eigentlich, wenn du dann das Spiel spielst? Spielst du dann das Spiel und siehst es dann von einer anderen Seite, weil du siehst es dann eben nicht als Ersatzprodukt oder als Ersatzhandlung oder als Ablenkung, sondern kannst du dann vielleicht sogar zum ersten Mal ein Spiel genießen, weil du merkst so, das Spiel bietet eigentlich das, also Spiele bieten ja verschiedene Sachen, aber das Spiel hat eigentlich das und das und das zu bieten und nicht nur Ablenkung von dem Problem, was ich eben hatte, was ich jetzt in
den Griff bekommen habe. Du hast es super auf den Punkt gebracht. Das ist genau der Punkt, ganz genau. Du nimmst das Spiel anders wahr und das kann dann sein, dass du sagst, das ist es gar nicht mehr. Ich will es gar nicht mehr, weil das, was es mir damals gegeben hat, brauche ich gar nicht mehr oder das ist gar nicht mehr notwendig, zum Beispiel nach einer Therapie oder so. Ne? Ich würde behaupten, das ist auch einer der Gründe, das entdecke ich bei mir ja auch, wenn ich zum Beispiel so alte Spiele gerne mal neu anspielen will oder so, ne, weil ich dann denke so, boah, geil, hab ich echt Bock, das nur mal zu spielen oder so, dann merke ich, dass es auch ein Wunsch von mir ist, nochmal die alte Zeit zu erleben. Also nochmal so in dieses Gefühl reinzukommen. Und wenn ich mir bewusst bin, was es da gerade macht, ne, unabhängig davon, wie cool ich das Spiel damals fand, ne, und dann wird mir das ja dann klar und dann kann ich das entsprechend nutzen. Und dann habe ich sogar, wenn man so will, habe ich sogar noch neben der erfolgreichen Therapie einen draufgesetzt. Also im Sinne von perfekt, super, ich habe das erkannt, kann das entsprechend differenzieren und entscheiden, möchte ich das weiterspielen und jetzt auch anders erleben oder ist es das gar nicht mehr? Und ich kann wirklich sagen, das Kapitel ist abgeschlossen.
Diese Überleitung ist zu gut, als dass ich sie nicht nehmen kann, weil dieses Kapitel ist tatsächlich auch abgeschlossen. Das ist ja schön gerade. Das ist super, so simpel, ne? Aber manchmal ist simpel auch einfach gut.
Mega.
Ja, ich finde, das ist, also haben wir, es sei denn, du sagst, du hast jetzt noch irgendwas, was du unbedingt noch sagen musst, weil das Thema haben wir gar nicht angesprochen.
Nein.
Finde ich, haben wir einen sehr, sehr guten Einblick bekommen ins Thema Spielsucht. Aber mit dir sind wir noch nicht fertig. Denn das war ja special. Heute wird es noch specialer. Ja? Nicht nur eine Doppelfolge. Nein, mit dir machen wir sogar eine Triple-Folge. Das heißt, Folge 45 und auch 46 dürfen wir Kurt Neubersch nochmal bei uns begrüßen. Genau. Nächste Woche unter anderem geht es um Teambildung und wahrscheinlich die ganze Sozialdynamik, die da irgendwie hinterhängt.
Ja.
Dieses Mal ging es, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, um Spielsucht. Kurt, ich sage an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Falls ihr mehr wollt oder mehr braucht, je nachdem von diesem Podcast. Ihr findet uns da, wo ihr uns gerade hört. Da gibt es natürlich noch mehr Folgen, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Ansonsten müsst ihr jetzt eine ganze Woche warten und habt euch damit quasi automatisch auch zumindest ein bisschen die Regel gesetzt. Oder wir schreiben sie euch vorher in kleinen Dosen, jede Woche eine Folge. Wie gesagt, nächste Woche Folge 45 wieder mit Kurt Neubersch zum Thema zum Thema Teambildung und allem, was irgendwie dazugehört. Hier bei Gamefaces Powered by Blue, dem Podcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Kurt, ja, nochmal vielen Dank für jetzt und wir hören uns ganz bald wieder. Und ihr da draußen, wir hören uns hoffentlich auch ganz bald wieder. Ciao.
Gamefaces Powered by Blue.